Abend, Schwester im Herrn. Wir bezeichnen in der Kirche die beiden Apostel Petrus und Paulus als die Apostelfürsten. Das heißt, sie stehen beide an allererster Stelle in der Reihe der Apostel der Kirche Jesu Christi überhaupt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Petrus ist zum Apostelfürsten direkt vom Herrn berufen worden. Wir haben es ja gerade im Evangelium gehört. Für Paulus kann man diese Präferenz vielleicht nicht so ohne weiteres verstehen, inwiefern er denn diesem Petrus jetzt sozusagen ebenbürtig auf einer Stufe, auf Augenhöhe gleichgestellt wird durch die Kirche. Ursprünglich dachte man, beide hätten am gleichen Tage das Martyrium für Christus erduldet. Das ist wahrscheinlich so nicht gewesen, ist sehr unwahrscheinlich. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das wäre ja auch wirklich nur eine Äußerlichkeit. Und es ist viel, viel wichtiger, dass wir diese beiden Apostel, Petrus und Paulus, als die Apostelfürsten verstehen und anerkennen, aus dem Selbstverständnis der Kirche Jesu Christi heraus. Von daher wird nämlich verständlich, dass beide sozusagen die beiden Säulen repräsentieren, auf die die Kirche Jesu Christi auferbaut ist. Sie sind sozusagen die tragenden Pfeiler. Inwiefern? Zunächst einmal, dass Paulus derjenige ist, der ja in einer besonderen Offenbarung die gesamte Glaubenswahrheit von dem auferstandenen und schon längst zum Himmel aufgefahrenen Herrn empfangen hat. Wir haben es dieser Tage in der Werktagslesung gehört aus dem 2. Korintherbrief, als sich Paulus mit den Lügenaposteln, diesen Pseudapostoloi, wie er sie nennt, dann auseinandersetzen muss innerhalb von Korinth, die eine andere Lehre in seiner Gemeinde von Korinth verkündet haben, als er dieser Gemeinde verkündet hat als Evangelium. Und die sich dann also groß tun und dann Wunder erzählen, was sie für Mordskalle sind und was denn dieser Paulus, der da vorher vor ihnen da missioniert hat, was denn das für ein armseliger Wichter überhaupt sei, der stellt doch überhaupt nichts vor. Und dann sagt dann Paulus in diesem Zusammenhang, wenn Sie das gehört haben vor wenigen Tagen, dann werden Sie sich daran erinnern, ha, wenn ich mich schon rühmen wollte, es ist ja eigentlich zum Lachen, dann könnte ich außer vielen anderen Vorzügen vor allen Dingen geltend machen. Und das unterscheidet mich als Apostel qualitativ von allen anderen Aposteln, von den 12 einmal abgesehen. Paulus gehört ja nicht zum 12er-Kreis. Dass ich von Christus in einer besonderen Weise erwählt wurde. Ja, dass er mich sogar in den 3. oder 7. Himmel erhoben hat, ob im Leib oder ohne den Leib. Paulus sagt, das kann ich alles gar nicht sagen. Das ist ein Geschehen gewesen, das der Herr an mir vollzogen hat und worin er sich mir und seine ganze Wahrheit offenbart hat, die eigentlich mit Menschenworten gar nicht zum Ausdruck gebracht werden kann. Im Grunde genommen ist das, was ich euch vermittle, zwar Offenbarung Jesu Christi, aber es ist mehr oder weniger Gestammel. Denn das, was ich da erfahren habe, das, was mir da gezeigt wurde, was mir der Herr offenbart hat, das übersteigt bei weitem alles, was der Mensch sich überhaupt in seiner Vernunft nur ausdenken kann. Und das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist im Wesentlichen jedenfalls und im Fundamentalen der Kern der katholischen Wahrheit. Direkt offenbart von Christus an Paulus, der dann selbst nur sagt, ich gebe euch nur weiter, ich überliefere euch nur das, was auch ich selbst von Christus empfangen habe. Paulus berühmt sich gar nicht dessen, er sagt, das ist meine Theologie, und was bin ich für ein gescheiter Kerl und was habe ich alles gelernt? Nein, ich bin nur der Gartenschlauch, durch den der Herr, der Gärtner, das Wasser der Wahrheit fließen lässt zu euch hin. Das ist ganz wichtig. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in diesem Zusammenhang nur etwas, was ja auch immer wieder hochgespielt wird, auch in unseren Tagen, nämlich das mit der Privatoffenbarung. Wenn man etwas diskreditieren will in der katholischen Kirche, und zwar nicht von außerhalb, von der Welt, sondern im Binnenraum der Kirche selbst, und das sind meistens gerade noch diejenigen, die sich für besonders konservativ halten, wie man jetzt, ich gebrauche dieses Wort äußerst ungern, weil es irgendwie unpassend ist, aber Sie wissen dann sofort, was ich damit meine. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was hat denn Paulus empfangen von Christus? Was hat er denn empfangen mit diesen Offenbarungen? Eine Privatoffenbarung, oder? Oder? Merken Sie, was das für ein Geschwätz ist? Dass man dann auch noch so als erzoberkatholisch dann zum Besten gibt? Natürlich muss ich immer fragen, ob das wahr ist, was da als Privatoffenbarung da kolportiert wird. Selbstverständlich, nicht schlucken ohne Prüfung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was Paulus von Christus empfängt, ist doch eine Privatoffenbarung. Ich sehe an Ihren Gesichtern, Sie sind total perplex, oder viele. Ich denke, das ist kirchliche Lehre. Verbindliche Lehre, was der Paulus da sagt, steht sogar in der Heiligen Schrift in seinen Briefen. Tja, so wichtig ist der Fundamentalunterricht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wann und durch welches Ereignis wird denn die Privatoffenbarung des Herrn an Paulus zur kirchlichen, verbindlichen Wahrheit, die als Lehre dann auch verkündet werden muss? Wann? Durch die Autorisierung, durch die Kirche als Ganze. Wann geschieht das im Hinblick auf die Privatoffenbarung des Paulus? Wann passiert das? Auf dem Konzil von Jerusalem. Paulus geht nach Jerusalem. Er sagt im Galaterbrief, gleich im ersten Kapitel, sagt er, als ich diese Offenbarung da bekam, da bin ich da nicht gleich da den Kephas, und von dem habe ich das auch nicht, der Kephas, also der Petrus, und der hat mir das auch nicht gesagt, das habe ich alles von oben, das habe ich alles vom Heiland. Ich habe mich dann erstmal in die Araber zurückgezogen, 3 Jahre, und dann erst nach 14 Jahren bin ich dann nach der ersten Missionsreise, da kam ja dann die ganze Problematik auch mit der Beschneidung, muss also ein Heide wenn er Christ werden will, muss er erst Jude werden, das heißt, muss er sich erst beschneiden lassen, ja oder nein. Paulus sagt, der Glaube ist das Entscheidende und nicht die Beschneidung. Man braucht, um Christ zu werden, sich nicht erst beschneiden zu lassen, das heißt, erst Jude zu werden, das Gesetz, denn das Gesetz ist insoweit erledigt. Und dann geht er zusammen mit Barnabas im Jahre 849 nach Jerusalem und legt den Styloi, den Säulen, Petrus, dem Kephas und als Kollegium noch dem Jakobus und den anderen, legt er sein Evangelium vor. Das, was er verkündet hat auf der Missionsreise. Um das jetzt autorisieren zu lassen, weil er sagt, ich will nicht umsonst gelaufen sein. Er lässt also das, worüber gar kein Zweifel für ihn persönlich besteht, weil er ja diese persönliche Erfahrung hat, diese Offenbarung von Christus im Auferstandenen. Nein, er lässt sie durch die göttliche Autorität des Petrus, dieses Fürsten, der von Kirchenfürsten, der von Christus eingesetzt ist, lässt er das autorisieren und damit wird es verbindliche Lehre der Kirche. Was sind denn die Lehren in der Heiligen Schrift von Jesaja, von Jeremia, von Ezechiel, von Amos, von den kleinen Propheten? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind Privatoffenbarungen. Was denn sonst? Die von der Kirche dann als echt und wahr autorisiert worden sind und deswegen verbindliche Lehre der Kirche sind. Merken Sie, was da vielleicht gutwillig und gutgläubig für ein dummes Zeug geschwätzt wird. Das schafft Verwirrung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und die können wir nie gebrauchen, in unseren Zeiten weniger denn je. Und da müssen wir einfach auch mit diesen Dingen, müssen wir wissen, worüber wir reden und wenn wir schon kritisieren, was wir da wirklich kritisieren. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und damit wird auch schon deutlich, die Funktion des Petrus als Fürst der Apostel des Kollegiums, die ja die Kirche als Ganze repräsentieren, und die Zusammengehörigkeit, die ergänzende Zusammengehörigkeit von Paulus, der sozusagen das materiell-inhaltliche liefert, nämlich die Lehre der Wahrheit. Das ist ja die Frage der Inhalte, was nämlich dann geglaubt werden muss. Und Petrus als der Chef, derjenige, der das zu prüfen hat, mit dem Kollegium auf seine Wahrheit und auf den Wahrheitsgehalt hin zu prüfen hat. Mit anderen Worten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieser Petrus ist sozusagen das Kontrollorgan der Kirche, und wann das durch dieses Kontrollorgan hindurchgeht, was da gebilligt wird, durchgewunken heißt das manchmal heute auch, das ist dann auch kirchlich approbiert. Das ist kirchlich gebilligt und ist damit in Ordnung. Das ist sozusagen, das gehört zur kirchlichen Verfassung, das gehört sozusagen dieses Petrusamt und das Bischofsamt überhaupt, das Bischofskollegium, das gehört zur Verfassung der Kirche, zur Struktur, zum Skelett der Kirche. Aber mit dem Skelett haben sie ja eben nur den Ständer, aber da haben sie noch nicht Fleisch. Paulus liefert sozusagen das Fleisch. Und so wie Skelett und Fleisch beim menschlichen Leib zusammengehören, so gehört eben dieses Kontrollorgan und dieses Skelett, verfassungsmäßige Institution der Kirche, an deren Spitze Petrus steht, untrennbar mit der von Paulus verkündeten und gelehrten Wahrheit zusammen. Also Paulus ist nicht etwa ein Theologe, der dann seine Gescheitheit zum Besten gibt, sondern es ist die Lehre Christi selbst, die ja nur, wie ich gerade gesagt habe, wie durch einen Gartenschlauch oder durch ein Kanalrohr einfach nur in die Kirche hineinfließen lässt, nicht ohne Prüfung. Wir haben es ja, jetzt könnte ich das auch vergleichen, ne? Corona. Da gibt es also viele Firmen, die stellen diesen Impfstoff daher, wie Sie ja wissen. Aber das ist also die Impfstoffhersteller, das wäre der Paulus jetzt mal analog formuliert. Aber damit kann noch nicht geimpft werden, sondern das muss sozusagen erst als, wenn es das schon mal ist, Sie wissen um meine Skepsis, geprüft werden. Das heißt, das muss erst von der Behörde, muss das zugelassen werden. Und diese Behörde ist das Petrusamt. Vor dem Konzil musste je alles, was sozusagen von Seiten, von im Namen der Kirche veröffentlicht wurde, an Büchern und an Schriftum, bedurfte eines Imprimatur, zu Deutsch, kann gedruckt werden. Das ging dann über die bischöfliche oder sogar über die römische Behörde, liebe Brüder und Schwestern. Nur die konnten das Imprimatur dann erteilen. Und wenn sie dieses Imprimatur nicht erteilt haben, dann konnte das nicht als kirchliche Literatur veröffentlicht werden. Sie merken, das eine geht nicht ohne das andere. Der Petrus und nicht ohne den Paulus, sonst wird das Petrusamt leer. Und der Paulus nicht ohne den Petrus, sonst wird alles privat und ist dann nicht kirchlich und damit auch nicht verbindlich. Solange ich nur eine Privatmeinung verkünde, liebe Brüder und Schwestern, was uns ja als Katholiken oft gesagt wird, woher kommt das? Aus dem Protestantismus. Und warum? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist die protestantische Lehre? Das sind die Gedanken von Luther. Von mir aus noch ein bisschen Melanchthon dabei und was. Aber das ist die Privatlehre von Luther, die niemals von der katholischen Kirche autorisiert worden ist. Das heißt, katholisch betrachtet, Luther versteht sich als Kirche und wird so betrachtet. Sprich, dann evangelische Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche. Nein. Nein. Ist keine Kirche. Nach ihrem eigenen Selbstverständnis ja nicht. Tja. Luther. Wie viele Lehren in der katholischen Kirche sind dann später von August, die Augustinus zuerst formuliert hat. Oder beispielsweise die drei großen Kappadokier, Heilige Basilius, Heilige Gregor von Nazianz, Heilige Gregor von Nyssa, über die allerheiligste Dreifaltigkeit. Das ist zunächst einmal private Theologie. Aber dann auf dem Konzil kirchlich autorisiert. Und damit verkünden wir nicht etwa, selbst wenn es augustinische Theologie oder Thomas von Aquin oder Bonaventura oder wer auch immer war, die drei Kappadokier sind das, ist das keine Privatlehre, sondern das ist Lehre der Kirche, weil sie durch das kirchliche Lehramt, das heißt durch das Petrusamt und durch die Petrusbehörde, als katholische Wahrheit autorisiert ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind als katholische Kirche nicht auch irgend so eine Parallelgesellschaft. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, und auch das ist für die heutige Zeit ist das wichtig. Liebe Brüder und Schwestern, wir sind nicht so ein Exklusivhaufen von besonders eingebildeten Spinnern, lassen Sie mich doch mal gerade so flapsig dann dahin sagen, sondern was ist denn der Inhalt der, gerade der paulinischen Lehre, und warum denn? Warum brauchen wir denn das und warum ist denn das so unbedingt verbindlich? Ganz einfach deswegen, weil der Mensch abgestürzt ist durch die Erbsünde. Wir bräuchten alle diese Lehren ja nicht, wenn der Mensch noch im absoluten Zustand seiner ursprünglichen Integrität geblieben wäre. Das heißt, ohne Sünde, wenn er mit Jesus Christus und mit dem lieben Gott in innigster Gemeinschaft, innigster lebender Verbundenheit geblieben wäre. Das Ganze wird ja jetzt erst notwendig, weil wir abgestürzt sind, weil wir die Wahrheit nicht mehr erkennen können und weil wir zu kraftlos sind, aus eigener Kraft sie auch erkennen zu können und auch erfüllen zu können. Inhalt der Lehre, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der katholischen Wahrheit, ist, dass zunächst einmal es darum geht, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dass sich diese Geschöpflichkeit nicht verändern lässt, dass sich diese Geschöpflichkeit, dass sie nicht verfügbar ist, das wollten ja Adam und Eva, sie wollten sein wie Gott, dass der liebe Gott den Menschen geschaffen hat, um ihm ewiges Leben in ihm für alle Ewigkeit eben zu geben. Und diese Eckdaten menschlicher Existenz, die von der Schöpfungsweg mitgegeben sind, nicht im geringsten ändern kann. Und jetzt muss Gott sich offenbaren dem abgestürzten Menschen, muss ihm sagen, wozu er lebt, wozu er da ist, was er Gott als Schöpfer sich dabei gedacht hat, den Menschen zu erschaffen, dass er nichts anderes soll als ewig leben in ihm. Und jetzt sagt die Lehre, wie das geschieht. Paulinisch gesprochen, das geht nicht durch Werkerei, jetzt gebrauche ich diesen lutherischen Terminus, das heißt, das kannst du nicht aus dir selbst machen, das kannst du nicht selbst bewerkstelligen, sondern das kannst du nur mit dir machen lassen durch Gott, indem du dich dem Wirken Gottes öffnest. Und wie geschieht das? Durch den Glauben. Und das ist ja genau dieser paulinische Gegensatz, nicht Werke, sondern Glauben, das heißt, indem du dich ganz dieser Offenbarungswahrheit nicht nur anheimgibst, ihm vertraust, was ich am Sonntag ja zu betonen oder klarzumachen versuchte, und dich existenziell dem Allem überlässt, das heißt, dass nicht nur im Kopf glaubst, als Wahrheit annimmst, sondern auch in deinem Leben dann vollziehst, existenziell vollziehst. Es geht bei der ganzen katholischen Wahrheit um nichts anderes, liebe Brüder und Schwestern, als darum, dass der liebe Gott mit dem Menschen das Ziel der Erschaffung des Menschen erreicht, weil es kein anderes Ziel für den Menschen gibt und nicht geben kann, und diese Taten einfach konstant sind von Ewigkeit zu Ewigkeit und konstant bleiben. Und das gilt nicht nur für die Katholiken, sozusagen ihr Privatvergnügen, sondern gilt für jeden Menschen. Deswegen muss ja die Kirche missionarisch sein, muss den Leuten sagen, bilde dir ja nicht ein, mit dem Tod sei alles zu Ende. Dann kann alles beliebig sein. Dann lebst du nach deinem Gusto, dann kannst du so leben, wie der alte Fritz Friedrich II. Von Preußen das gesagt hat. Jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Chacun en son goût. Spielt alles gar keine Rolle. Das kann man ohne weiteres so propagieren, wie das die Welt ja propagiert. Und warum kann das die Welt so propagieren? Weil sie nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Weil für die Welt, die atheistische, antitheistische Welt, das Leben hier, das physische Dahinvegetieren, alles ist, und dann fällst du um, bist tot, dann war es das für alle Ewigkeit gewesen. Und da sagt die Kirche, das ist ja die große Täuschung, mein Lieber. Ob du glaubst oder nicht, du wirst ewig leben. Aber von deinem Glauben an diese Wahrheit, die ich geoffenbart habe, und gerade auch durch den Paulus geoffenbart habe, wird es abhängen, ob du deine Ewigkeit im Himmel verbringst, wozu du eigentlich geschaffen bist, oder in der Hölle. Das ist der Punkt. Ich bin wieder leidenschaftlich. Es geht um die ganze Wahrheit, die ich ein wenig so mal den ganzen Sinn, das ganze Gerippe, Gerüst, das ganze Skelett mal so ein bisschen wenigstens kurz skizzieren wollte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch als Katholiken selbstbewusst sind gegenüber der Welt. Wir haben die Wahrheit nicht, weil wir so gescheit sind, sondern weil Gott es seiner Kirche offenbart hat. Und auch offenbart hat, das sollte ich noch dazu sagen, dass eben wir nur dann selig werden, wenn wir in ihm, Gott selbst, sind, als lebendige Glieder seines Leibes. Und dieser Leib, dieser lebendige Leib Jesu Christi, ist seine Kirche, die katholische Kirche. Das hat mit Arroganz nichts zu tun, sondern das hat etwas nur damit zu tun, dass wir nur den Willen Gottes und seinen Plan respektieren, den zu respektieren, sich die Welt weigert, aber wir der Welt dieses Angebot machen müssen, dass sie sich entscheiden kann, aha, dafür oder dagegen. Aber liebe Brüder und Schwestern, es gibt nur eine wahre Kirche, die im Moment total im Sumpf steckt bis Oberkante, Unterlippe oder vielleicht noch tiefer. Das ist die katholische Kirche. Das ist sein authentischer, mystischer Leib. Werden wir daran nie irren. Amen.